Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.
Für viele ist das Handy unverzichtbar geworden. Hand aufs Herz. Wie oft gucken Sie denn jeden Tag so aufs Handy? Wir haben mal nachgefragt.
Unterschiedlich. Wenn ich arbeite, eigentlich gar nicht. Nur abends. Aber wie oft? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich häufiger, als man denkt.
In der Stunde sind es bestimmt 10-mal.
Wir haben es vorher beobachtet, dass eigentlich alle oder jeder Zweite zumindest alle 3 Minuten aufs Handy guckt. Und da gehören wir mit dazu.
Aber ich habe auch keine Armbanduhr. Ich benutze es halt auch als Uhr. Dann sieht man halt, da ist eine Nachricht und dann guckt man halt meistens auch.
Ja, E-Mails, soziale Netzwerke, das Übliche.
Ob irgendjemand uns was Wichtiges mitzuteilen hat.
Aber gibt es eigentlich alle 3 Minuten etwas Wichtiges? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Mein Gast Sarah Diefenbach von der LMU in München beschäftigt sich schon lange damit, was neue Technik eigentlich mit uns macht. Darüber hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Digitale Depression, wie die neuen Medien unser Glücksempfinden beeinflussen. Und darüber unterhalten wir uns heute in der Sendung Einfach Leben. Ich bin Andrea Wojtkowiak. Grüß Gott.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Heute bin ich mal an der LMU zu Gast, nämlich bei Sarah Diefenbach. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie und ungefähr so seit 10 Jahren, habe ich gelesen, beschäftigen Sie sich mit der Erforschung des Konsumentenerlebens und der Gestaltung interaktiver Produkte. Klingt ganz kompliziert, aber es geht auch darum, einfach wie man so sein Handy benutzt und die ganzen sozialen Medien. Vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, warum Sie sich denn mit dem Thema beschäftigt haben. Das ist ja schon was Neues und wahrscheinlich gab es auch noch nicht so viel.
Ja, richtig. Also Mensch-Technik-Interaktion, wie es so kompliziert klingt, meint einfach wirklich alle technischen Geräte, mit denen wir eben im Alltag zu tun haben, vom Smartphone bis zum Auto, könnte man sagen. Und da gibt es schon eine recht lange Tradition, sich zu überlegen, wie muss man die gestalten, dass sie einfach benutzbar sind, intuitiv. Genauso wichtig ist aber aus unserer Sicht auch, ja, wie müssen sie sein, dass sie Freude machen, dass sie Spaß machen. Und gleichzeitig kann man natürlich auch kritisch hinterfragen, schießen sie vielleicht übers Ziel hinaus? Also wo fühle ich mich dann eher gefangen durchs Smartphone zum Beispiel im Alltag, weil ich ständig beschäftigt bin?
Jetzt haben Sie auch ein Buch rausgebracht, zusammen mit Daniel Ulrich, mit dem Titel Digitale Depression. Also klingt so ein bisschen, als würde es doch nicht so ganz so viel Spaß machen.
Ja, kann in beide Richtungen gehen, aber mit digitale Depression wollen wir eben so den Fokus darauf lenken, dass nicht nur die kognitiven Nebenwirkungen, sag ich mal, die ja schon viel untersucht wurden, Stichwort digitale Demenz, dass wir vielleicht doch nicht ganz so multitasking-fähig sind, sondern dass es eben auch darum geht, das persönliche Glück zu beschützen, dass es immer mehr passiert, dass man in irgendwelche Routinen reinrutscht, wo man dann, wie wir es auf dem Cover von Digitale Depression zeigen, zum Beispiel dem Smartphone mehr Aufmerksamkeit widmet als dem Partner beim romantischen Dinner. Oder dass man auch das Gegenüber im direkten Gespräch vernachlässigt, verletzt, weil eben gerade ein Anruf, eine Nachricht reinkommt. Oder auch man persönlich selbst mehr damit beschäftigt ist, irgendwie den Moment zu dokumentieren, auf Facebook zu posten, als ihn wirklich zu genießen. Und darauf wollten wir aufmerksam machen.
Und es ist ja wirklich so, wenn man jetzt im Restaurant ist und mal so ein bisschen rumguckt, jeder hat so sein Smartphone da liegen, sobald es irgendwie vibriert oder einen Ton von sich gibt, guckt man drauf. Oder es gibt auch Paare, wo beide aufs Handy gucken und nicht sich an. Das ist ja schon eine negative Entwicklung. Wie bewerten Sie sowas?
Ja gut, bewerten muss man das natürlich insgesamt für sich selbst oder kann auch sich fragen, was ist denn mein Ziel von einem Treffen zum Beispiel mit Freunden? Wenn man da gezielt sagt, wir wollen nur nebeneinander sitzen und eigentlich nichts miteinander zu tun haben, dann kann man das so weiterführen. Aber gefährlich daran ist eben oft, dass wir uns den Effekten nicht bewusst sind, dass es so schleichende Routinen sind, die sich ergeben. Sei es schon, dass man sich vom Smartphone wecken lässt, weil es ja auch einen Wecker beinhaltet und man somit dann wirklich rund um die Uhr, das erste und letzte ist eben für viele Menschen, was sie berühren am Tag, das Smartphone. Und man sich dadurch auch gar keine Chance mehr zur Erholung bietet, weil man eben schon beim Weckerklingeln gleichzeitig angezeigt bekommt, so und so viele E-Mails sind eingegangen, so und so viele Nachrichten, man ist gleich wieder im Stress drin. Und deshalb denke ich, die Bewertung kann an der Stelle schon jeder für sich selbst vornehmen, aber gefährlich ist eben, dass man oft da gar nicht dem sich bewusst ist, was man sich allen aussetzt. Und da wollen wir eben Möglichkeiten bieten, das ein bisschen systematischer zu beleuchten im Alltag.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Das Smartphone ist für viele das Erste, was sie am Tag berühren und das Letzte. Das sagt Professor Sarah Diefenbach von der LMU. Und wenn man sich das mal so bewusst macht, tatsächlich haben viele ja als Wecker ein Smartphone auf dem Nachtkästchen liegen. Aber ist doch eigentlich ganz praktisch. Man braucht ja eben keinen anderen Wecker mehr. Ein Kalender ist auch schon drin, eine Stoppuhr. Ich kann meine E-Mails checken und beantworten. Also brauche ich eigentlich auch keinen Computer mehr. Eigentlich total praktisch.
Ja, also praktisch klingt es aus der Sicht, dass man viele spezifische Geräte sozusagen obsolet macht, weil man alles beinhaltet hat. Aber es ist eben dann auch gleichzeitig so ein Abo, dass man diese Services alle gleichzeitig dem gar nicht mehr sich entziehen kann. Also wenn ich eben den Wecker nutze, sehe ich praktisch auch gleichzeitig alles andere drumherum. Und es verführt eben auch, dann doch nochmal vor dem Einschlafen irgendwie zu schauen, was gibt's in den sozialen Netzen, was gibt es hier Neuigkeiten. Und man kommt eben wirklich nicht mehr zur Ruhe. Und so ist dieses praktische Smartphone, nennt es sich ja auch, ist eben oft etwas, das ja dann dem Glück an anderer Stelle im Wege steht. Dass man sich zum Beispiel auch gar nicht mehr traut, nicht erreichbar zu sein. Dass man nirgends mehr für sich sein kann.
Jetzt sind Sie ja eine sehr junge Professorin, ich glaube 33 oder so. 34 mittlerweile. Ja. Ich vermute mal, Sie haben natürlich auch ein Smartphone und so. Merken Sie das auch bei sich selber, dass da ab und an zu oft drauf geguckt wird oder so?
Ich achte natürlich darauf, zwangsläufig, da ich mich mit dem Thema beschäftige. Und ich muss sagen, bei mir hat es auch recht lang gedauert, bis ich den Schritt zum Smartphone gegangen bin. Aber die Effekte merke ich natürlich genauso, dass wenn man eben die sozusagen konfrontiert ist mit diesen ganzen Apps, man will vielleicht eigentlich nur den Wecker einschalten und sieht dann aber die ganzen anderen Verführungen, die da lauern, und ruckzuck landet man eben dann doch bei einer ganz anderen Aufgabe, die jetzt gar nicht so im Fokus stand. Und ich will es gar nicht wirklich verteufeln, denn es bietet ja auch viele neue Möglichkeiten. Aber man kommt halt in Situationen schnell, in denen man das eigentliche Ziel oder die Priorität, die man hat, so ein bisschen aus den Augen verliert. Und dass man auch, sei es eine halbe Stunde, die man vielleicht mal für sich selbst zum Entspannen oder für eine halbe Stunde Yoga oder einfach mal ganz bewusst den Morgenkaffee trinken, sowas kommt eben immer seltener vor, weil es wie so ein Reflex ist, dass man dann doch immer schnell zu dem Smartphone greift.
Aber was hat das mit meinem Glücksempfinden zu tun? Weil man hat ja auch oft, man sieht, oh, ich habe eine E-Mail bekommen, das ist ja toll eigentlich, da freut man sich doch auch. Oder man hat irgendwie eine Nachricht bekommen, oh, okay, jemand denkt an mich, eigentlich müsste man doch auch sehr glücklich sein.
Ja, also es gibt natürlich in der Tat auch wirkliche Glücksmomente durch das Smartphone vermittelt, eben wie zum Beispiel, man bekommt eine E-Mail, über die man sich freut. Man bekommt aber auch viele E-Mails, über die man sich nicht freut. Und gerade soziale Netze ist auch ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja per se eine schöne Idee, also Plattformen, wo Menschen in einen Kontakt miteinander treten können. Dann gibt es auch die Likes, was ja eine Belohnung eigentlich ist für gute Beiträge. Aber da kehrt es sich eben auch schnell um, dass kein Like dann gleich schon schlechtes Gefühl bedeutet. Gibt es auch Studien, die eben zeigen, dass man auf Facebook zum Beispiel immer eher mehr Zeit als geplant verbringt, das im Nachhinein auch bereut, dass die Stimmung schlechter ist als vorher im Durchschnitt. Also wir stellen uns das ein bisschen vor wie so ein Mechanismus bei einem Glücksspielautomat, dass man immer wieder hofft, man gewinnt was, und ab und zu gibt es ja auch einen Gewinn, aber in den meisten Fällen ist es halt eher so, dass man im Nachhinein denkt, das hätte man sich sparen können, und das ist aber auch so ein Automatismus, in den man schnell reinrutscht.
Also beim Glücksspiel heißt immer, die Bank gewinnt immer, und da gewinnt Facebook dann immer.
Ja, so kann man das schon sagen. Man muss sich ja schon auch bewusst machen, dass die meisten Internetseiten leben ja davon, dass man möglichst viel Zeit darauf verbringt und nicht davon, dass wir die in einer Art und Weise nutzen, die uns gut tut. Und so sind natürlich auch die Anreizmechanismen ausgelegt.
Und was man tun kann gegen dieses schlechte Gefühl, darum geht's gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Sarah Diefenbach ist Professorin an der LMU und beschäftigt sich mit der Mensch-Technik-Interaktion. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Digitale Depression. Darin geht es darum, wie soziale Netzwerke unserer Psyche schaden können. Frau Diefenbach, wie schaut es denn in Ihrem Freundeskreis aus? Ihre Freunde wissen ja, womit sie sich beruflich beschäftigen. Gibt es da von Ihnen auch mal einen erhobenen Zeigefinger?
Also ich versuche das jetzt eher ohne erhobene Zeigefinger. Ich muss aber sagen, durch die Beschäftigung mit dem Thema haben sich natürlich auch Freunde damit mehr beschäftigt oder auch das Buch gelesen. Und da sind die Reaktionen meist positiv, weil man, ich sag auch mal durch dieses Schlagwort digitale Depression, was dann einfach viel umfasst, hat man ganz gut einen Anker, durch den man sich dann einfach erinnern kann im Alltag, wenn man vielleicht auch das bei anderen feststellt und merkt, wir sind eigentlich im direkten Gespräch, aber der andere schielt immer wieder aufs Smartphone und da poppt irgendwas hoch und ruckzuck ist man abgemeldet, dass man dann eben einen Hinweis geben kann und sagen kann, hier, Achtung, Symptome von digitaler Depression, um das so ein bisschen witzig rüberzubringen, ohne jetzt den erhobenen Zeigefinger. Weil ich denke, am Ende ist es wirklich am wirkungsvollsten, wenn man ja auch für sich selbst einfach erkennt, stimmt, ich möchte ja gerade dir gerne zuhören und diese Fotos kann ich mir auch in einer halben Stunde dann noch ansehen.
Jetzt ist Ihr Buch natürlich wissenschaftlich fundiert, aber man kann es eigentlich ganz, ganz locker flockig lesen. Also eigentlich sollte sich das jeder besorgen, der ein Smartphone hat und das exzessiv nutzt, oder?
Ja, also das Buch ist wirklich für jeder Mann, jeder Frau geschrieben. Natürlich bringen wir ein bisschen psychologische Mechanismen rein, um das nachvollziehbarer zu machen, warum eben sich bestimmte Verhaltensweisen entwickeln und berichten auch Studien, die es in dem Bereich gibt, auch eigene Studien. Aber unsere Idee war wirklich, da für jeden einen Einblick zu bieten und es bewusst auch ein bisschen witzig zu halten. Gibt auch Comics drin, Unglücksregeln, also was man sozusagen tun muss, wenn man sich sein Glück kaputt machen möchte.
Ja. Okay, da müssen Sie jetzt ein bisschen mehr erzählen.
Ja, gut, das sind dann solche Dinge wie zum Beispiel, ja, wenn du den Moment verpassen willst, dann konzentriere dich nur noch aufs Fotografieren. Oder auch diese Tendenzen, dass man zum Beispiel ja sich so schnell im Internet verliert, dass wenn man ein persönliches Problem hat, es oft näher liegt für Menschen, in YouTube zu schauen, was gibt's denn für Internet-Gurus, die bei mir da irgendwie weiterhelfen können, anstatt einfach mal im Freundeskreis drüber zu quatschen. Oder generell diese ganze Selbstoptimierungs Wahn, kann man schon fast sagen, dass man sich eben durch Fitness-Tracker, durch Apps unterstützen lässt, was ja an sich auch ein schöner Anlass ist, wenn man dadurch ein bisschen bessere Unterstützung bekommt, Einsichten bekommt, was verändert sich schon. Aber auch da ist es bei manchen Menschen eben so, dass es sich verselbstständigt und man am Ende gar nicht mehr lernt, Spaß am Sport zum Beispiel zu entwickeln, sondern es eben nur noch darum geht, wie viele Punkte kriege ich in der App. Und da gibt es dann auch solche Geschichten, dass eben jemand sagt, ja, heute Abend bin ich jetzt nicht ganz so fit, dann gehe ich lieber nicht joggen, weil es würde mir meinen Schnitt versauen. Also was es dann eben wieder ins Absurde führt. Okay. Und solche Dinge sind das, die wir eben in den Unglücksregeln dann auch aufgreifen.
Und welche Glücksregeln es gibt, das will ich von Sarah Diefenbach natürlich auch noch wissen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Depressiv durchs Handy. Mein heutiger Gast Sarah Diefenbach beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Mensch-Technik-Interaktion. Also wie Technik sein muss, um praktisch zu sein, aber vielleicht auch um glücklich zu machen. Das klappt aber nicht immer. Deshalb hat die Professorin ein Buch darüber geschrieben. Digitale Depression heißt es und da gibt es ein paar nicht ganz ernst gemeinte Unglücksregeln. Zum Beispiel: Konzentriere dich aufs Foto, damit du den Moment nicht erlebst. Ich war gestern auf einem Konzert und da liefen auch ganz viele Smartphones mit. Das sieht man ja immer öfter, dass die Leute dann auf das klitzekleine Display gucken und eigentlich gar nicht mehr das miterleben, was die sehen und dann hinterher sich wieder dieses Filmchen anschauen. Irgendwie ist das eine ganz andere, also anders als vor 10 Jahren, ne? Das hat man nie gemacht.
Ja, total. Und wenn man sich, also wenn Sie das so beschreiben, da merkt man ja dann auch die Absurdität. Also man bezahlt irgendwie Geld, um live etwas zu erleben, aber statt es wirklich live zu erleben, guckt man eben durch ein Mini-Display und ja, ob das dann so super toll ist, sich das danach auf dem Display wieder anzugucken, ist auch die Frage. Oder auch die Tonqualität ist ja auch nicht immer so die beste dann, die man mitnimmt. Und das ist eben charakteristisch für ganz vieles. Auch in Urlaubsorten sieht man es immer mehr, dass sich niemand mehr so richtig einlässt auf den Moment im Jetzt, sondern es eher wie so eine Fotorallye aussieht, dass man eben von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit spurtet, Foto absolviert, am besten noch posten, vielleicht ein Selfie und weiter geht's. Und das ist eben wie so ein, ja, Filter, den man sich da selber auferlegt und sich so eigentlich trennt von der Realität. Wir wollen überhaupt nicht, dass wir den Leuten das Fotografieren wegnehmen, aber es wäre halt schön, wenn beides wieder Raum findet. Also man, das ist auch eine unserer, das ist dann eher eine Glücksregel, also dass man sich zum Beispiel 3 Sekunden bewusstes Wahrnehmen gönnt, bevor man dann zum Fotoapparat oder eben zum Smartphone greift.
Ich habe mich da gestern mit meiner Kollegin unterhalten und sie meinte so, wo wir früher über die Japaner gelacht haben, dass die ein Foto nach dem anderen schießen, machen wir jetzt im Prinzip genauso.
Ja, ich glaube, da genau hat sich das so weiterentwickelt. Also bei den Asiaten, finde ich, sind die Selfie-Sticks noch ein bisschen mehr verbreitet. Also wenn man das jetzt so sieht, dass das irgendwie noch ein, sag ich mal, noch natürlicherer Umgang damit ist. Aber ja, das, ich finde, das sieht man in vielen Bereichen, dass das, was vor ein paar Jahren einem noch absurd schien, jetzt eben Normalität geworden ist.
Mhm. Aber wie kommt man da wieder raus? Also natürlich, was Sie gesagt haben, mal 3 Minuten sich bewusst nehmen, aber da wird man wahrscheinlich erstmal den Wecker stellen auf dem Handy, damit die 3 Minuten vorbei sind.
Mir die App sagen, genau, die App fürs bewusste Wahrnehmen. Ja, es ist schwierig, weil Routinen sind eben ja Gewohnheiten, Verhaltensweisen, da muss man sich dann schon bewusst dagegen entscheiden, dass man die wieder verändert. Aber an sich genauso leicht, wie sie sich eingeschlichen haben, kann man sie schon auch wieder abändern. Da braucht man ein paar Mal und dann hat man das aber auch wieder drin. Und ich denke, gerade wenn man das auch ein bisschen zum Thema macht, sich mit anderen darüber unterhält, dann kann das auch in einem Freundeskreis zum Beispiel gemeinsam ganz, ganz interessant sein, da mal neue Rituale wieder auszuprobieren.
Und wie das zum Beispiel auf dem Schulhof funktioniert, darum geht's gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Ständig aufs Handy starren. Die einen nervt's, die anderen können nicht mehr ohne. Aber wie sieht das eigentlich in der Schule aus? Das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz schreibt vor, Handys haben an Schulen nichts verloren. Ausnahme, der Lehrer lässt es ausdrücklich für den Unterricht zu, zum Beispiel für die Recherche.
Am Pater-Rupert-Meyer-Gymnasium in Pullach müssen die Handys der Schüler wie in den meisten Schulen ausbleiben, erklärt Schulleiter Stefan Antoni. Und zwar auch in der Pause.
Als ich hier zu arbeiten angefangen habe, war die Situation, dass die Kinder eigentlich mehr in die Handys geschaut haben, als sich unterhalten. Und dann war es irgendwie naheliegend, dass man da so einen Verhaltenskodex eingefordert hat. Und das wird auch immer mit der SMV abgesprochen und so haben wir, glaube ich, ein halbwegs einvernehmliches Miteinander.
Schüler und Lehrer setzen sich immer wieder zusammen und beratschlagen gemeinsam, wie man die Probleme lösen kann. Die Regel momentan: Wird eine Schülerin oder ein Schüler mit dem Smartphone im Unterricht erwischt, landet das Handy im Sekretariat. Erst wenn die Schule aus ist, darf es der Schüler abholen.
Beim zweiten Mal bitten wir dann die Eltern, es zu holen. Beim dritten Mal dürfen sich die Eltern dann auch mit mir persönlich unterhalten.
Franziska geht in die 10. Klasse am Pater-Rupert-Meyer-Gymnasium und ist Schülersprecherin. Für sie ist ein Handyverbot an der Schule sinnvoll.
Grundsätzlich finde ich es eigentlich gut, weil man braucht es ja nicht unbedingt. Und ich denke, dass auch viel passieren kann. Also ich weiß nicht, wir hatten an der Schule schon Fälle, wo dann eben, keine Ahnung, eine Prügelei gefilmt wurde. Und das muss einfach nicht sein, denke ich. Andererseits, wenn man jetzt was Wichtiges braucht, keine Ahnung, man muss die Mutter mal anrufen, da finde ich es dann schwierig. Wobei, da kann man eigentlich auch, weiß nicht, wenn man sich halt nicht erwischen lässt, dann kann man das ja mal machen.
Ihre Schülersprecherkollegin Maja aus der 11. Klasse wurde schon mal mit dem Smartphone erwischt. Trotzdem, auch ihrer Meinung nach, gehören Handys eigentlich nicht in die Schule. Ganz ohne Smartphone könnte sie es sich aber auch nicht vorstellen.
Aber ich beneide auch meine Eltern und die Generation eben darum, dass sie in ihrer Jugend und so noch kein Handy hatten, weil man da eben einfach fix ausgemacht hat, man trifft sich. Und nicht so eben dieses, ich komme zu spät und da ist man einfach schon so mehr dran gewöhnt. Genau, aber ich könnte es mir jetzt nicht mehr vorstellen ohne Handy, glaube ich.
Bleibt die Schule auch in Zukunft handyfrei? Schulleiter Stefan Antoni ist sich sicher, dass sich da auch im Unterrichtsgesetz bald was ändert. Denn Smartphones können ja auch was Gutes haben.
Sowas hat es ja auch schon immer gegeben, dass Kinder Sachen gemacht haben, die sie nicht hätten machen sollen während des Schultags. Und ich bin mir sicher, man muss Verhaltensregeln entwickeln, zusammen mit den Schülern und den Lehrkräften, um einfach auch den pädagogischen Nutzen der digitalen Medien auch da gewinnbringend zu haben.
Und so kann das Smartphone auch im Unterricht verwendet werden. Es gibt schon Pilotprojekte, in denen die Schüler mit Tablet-Computern arbeiten. Erste Ergebnisse zeigen, sie lernen zum Beispiel Mathe schneller und haben Spaß dabei, Neues auszuprobieren. Und es gibt noch andere Ideen.
Wir überlegen gerade zum Beispiel, dass wir das erste browserbasierte Schulbuch einführen im nächsten Jahr mit Einführung des Lehrplan Plus. Und damit wäre dann eigentlich der Nutzen automatisch gegeben, weil man einfach ein interaktives Lehrwerk dann zum Beispiel hat, das völlig neue Möglichkeiten bietet.
Zur Aufgabe der Lehrer gehört es auch, Schüler vor jugendgefährdenden Inhalten, die das Internet so mit sich bringt, zu schützen. Die Lehrer des Pater-Robert-Meyer-Gymnasiums beschäftigen sich mit dem Thema und nehmen an Schulungen teil, wie man am besten mit den neuen Medien umgeht.
Vielen Dank an meinen Kollegen Manuel Rauch für den Beitrag. Mal sehen, wie es in Zukunft mit den neuen Medien an Schulen weitergeht. Vorerst gilt am Schulhof aber weiterhin Handys aus.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Eigentlich ist es nicht so schwer, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, sagt Sarah Diefenbach. Die Wirtschaftspsychologin an der LMU meint damit zum Beispiel ständig aufs Handy gucken. Aber eigentlich müssten das ja dann alle machen, weil wenn man der Einzige ist, der kein Selfie mehr macht, macht es ja irgendwie auch keinen Sinn.
Ja, in der Tat. Also das ist oft ein Problem, dass sich natürlich diese Verhaltensweisen ja immer in einem sozialen Kontext entwickeln und die Dinge, die man ganz unabhängig machen kann, wie jetzt den Wecker zum Beispiel, einen Nicht-Smartphone-Wecker benutzen. Das sind eigentlich eher wenige Verhaltensweisen. Aber daher denke ich, kann das gerade schön sein, das bewusst mal zum Thema zu machen. Und dann hat man es vielleicht auch leichter, dass sich da etwas verändert.
Mhm. Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Ja, im Prinzip hat ja jeder selbst in der Hand, wie oft er aufs Handy guckt oder wie viele Apps er nutzt. Aber es einfach mal wegzulegen, ist dann für viele doch nicht ganz so leicht. Wir wollten mal wissen, ob es sie auch nervt, ständig aufs Handy zu gucken.
Natürlich lästig oder nimmt ja auch die normale Kommunikation in Anspruch. Also stört schon eigentlich, aber man müsste vielleicht da mehr reflektiert oder einfach da ja, zu Hause lassen.
Hatte ich auch schon ein paar Mal, wo ich das gemacht habe und es tat ganz gut, aber ganz verabschieden tut man sich trotzdem nicht.
In der Früh, da wandere ich ganz alleine, da bleibt das Handy zu Hause, da bin ich einfach nur für mich, da kann ich mal raufkommen, runterschalten.
Wenn ich mit den Hunden Gassi gehe, nehme ich es nicht mit und sowas. Das ist Zeitverschwendung teilweise.
Expertin für dieses Thema ist Sarah Diefenbach. Die Professorin an der LMU gibt uns heute auch Tipps, wie man vielleicht ein bisschen weniger abhängig vom Handy wird. Mein Name ist Andrea Wojtkowiak. Grüß dich Gott.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Wie verändern die neuen Medien unser Glücksempfinden? Die Frage beantwortet Professorin Sarah Diefenbach in ihrem Buch Digitale Depression. Also ich denke ja, dass man durch Facebook, durch WhatsApp und wie sie alle heißen, doch auch mehr Kontakte hat. Führt doch sicher auch zu mehr Glücksmomenten, oder?
Ja, ich denke, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Also die Zahl der Kontakte hat sich natürlich schon vergrößert oder es ist einfach leichter, viele Menschen parallel zu managen. Aber ich finde, oft ist es eben schon zu so einer Art Managen geworden. Man ist dann da mit ganz vielen Nachrichten irgendwie konfrontiert, will die natürlich auch alle beantworten, aber die Antworten werden dann oft nur noch ein Smiley oder ein Küsschen oder eine Sonne. Also die Qualität der Verbindung ändert sich natürlich schon auch. Und ich denke, es Man kann das jetzt nicht als besser oder schlechter beurteilen, aber man hat eben schon auch so ein bisschen die Gefahr, dass man zum Beispiel mit Menschen, mit denen man früher alle 2 Wochen mal telefoniert hat, jetzt eben nur noch ab und zu irgendwelche Wortfetzen oder ja, Sprachnachrichten gibt es ja dann auch noch, austauscht, aber dass man in so ein richtig tiefgehendes Gespräch gar nicht mehr reinkommt, weil es eben einfach dazu verführt. Und es sind natürlich auf der anderen Seite, man kann Bilder schicken, das ist schön, gibt eine neue Qualität rein. Man muss sich eben nur ein bisschen anstrengen, um die anderen Qualitäten nicht ganz zu verlieren. Da muss man sich wieder bewusst entscheiden. Und gerade dieses Telefonieren, jemand wirklich anrufen, das ist eben zur Seltenheit geworden, die man sich bewusst wieder antrainieren müsste.
Und wenn man so eine Nachricht schreibt oder irgendwelche Smileys, das kann ja auch ganz anders rüberkommen, mhm, oder? Da ist dann irgendwie auch...
Ja, bietet auch viel Raum für Missverständnis, das auch. Also das ist auch, was wir und auch andere Forscher in Studien gefunden haben, dass natürlich aus so ja, einem Austausch auch schnell mal einen Streit dann eskalieren kann, einfach weil man was falsch aufnimmt. Oder was auch ganz interessant ist im beruflichen Kontext, auch da gibt es eben ja, Studien, die zeigen, dass jüngere Arbeitskräfte vermehrt Angst vorm Telefonieren haben, weil sie es oder sie nervös macht, sie sind es nicht mehr so gewohnt. Und auch, dass Chefs das dann bemängeln, sagen, dass da die Qualität der Kundenkontakt eben auch drunter leidet, weil vielleicht auch in Fällen, wo ein Anruf angemessen wäre, dann eher mal eine E-Mail geschrieben wird. Ja, also ist durchaus diese ganze Thema der Kommunikationsmittelwahl hat schon weitreichende Konsequenzen.
Sehr spannend. Was würden Sie denn sagen? Müssen wir das wieder neu lernen zu kommunizieren oder müsste man das in der Schule lernen? Oder?
Ja, in der Schule oder auch allgemein wäre das sicherlich ganz gut, wenn man diese verschiedenen Konsequenzen, die bestimmte Kommunikationsmittel haben oder auch die Konsequenzen, die sich aus den Versuchen parallel auf verschiedenen Kanälen zu kommunizieren, wenn man die ein bisschen ja, plastischer vor Augen sich führen würde und dann eben bewusst entscheiden kann. Weil ich denke, alle Kommunikationskanäle haben eigentlich ihre Berechtigung. Also sie haben jeweils was Spezifisches, was sie mit dazu bringen und was auch eine Bereicherung sein kann. Aber es kommt halt sehr auf die Situation an, ob das dann angemessen ist. Und wenn es eben nur noch einen Kanal gibt wie WhatsApp, der standardmäßig gewählt wird, dann ergeben sich da zwangsläufig Konflikte oder zumindest Verluste auch in der Kommunikationsqualität.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man noch gar kein Handy oder gar Smartphone hatte? Also als ich früher zur Schule ging, war das so und da musste man abends noch im Mondscheintarif telefonieren. Das war nämlich viel günstiger. Und wenn man sich mit Freunden treffen wollte, hat man auch Wochen vorher was ausgemacht mit Zeitpunkt und Treffpunkt. Und an dem Tag waren dann auch wirklich alle da, hat super funktioniert. Heutzutage, so ist mein Eindruck, ist das etwas unverbindlicher. Kurz vorher gibt es eine Nachricht, sorry, kommen 20 Minuten später. Die Frage jetzt an meinen Gast Sarah Diefenbach. Das ist doch irgendwie schon eine komische Entwicklung, oder?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es gibt viele Beispiele, wenn man mal genauer hinschaut, wo die Technik eigentlich Verhaltensweisen nahelegt, die dann soziale Normen, also etablierte Regeln in unserer Gesellschaft, die so unser Zusammenleben regeln, wo diese ausgehebelt werden. Und dazu zählt eben auch diese Verbindlichkeit oder jetzt eben die neue Unverbindlichkeit. Und da zählt dieses mit den Verabredungen absolut dazu, dass man ja grob irgendwie mal was festhält, wann man sich vielleicht wieder treffen könnte. Gerade wenn man so Gruppenchats hat, kann vielleicht der eine oder andere aus eigener Erfahrung bestätigen. Da kann es sich dann bis zur letzten Minute vor dem Treffen eigentlich auch noch ändern, dass jeder dann irgendwie sagt, ach, bin doch raus, passt doch nicht. Und am Ende ist man dann allein am Treffpunkt. Da hat sich viel verändert. Und man kann es natürlich aus der Sicht des Einzelnen immer nachvollziehen, so ein Optimierungsding auch. Ja, warum mich jetzt schon festlegen? Wer weiß, ob ich da dann wirklich Lust habe oder sich was Besseres findet. Aber es schaukelt sich natürlich gegenseitig hoch, weil ja, dann will sich auch niemand mehr festlegen. Und das kann natürlich gerade, wenn man jetzt eine Konstellation hat, wo für den einen das Treffen vielleicht wichtig war, und er sich irgendwie darauf gefreut hat und gedacht hat, boah, ich muss auch echt mal was loswerden und mal wieder in Ruhe quatschen. Und der andere ist aber in einem ganz anderen Modus und denkt, sorry, heute viel Arbeit, klappt nicht. Da kann es natürlich dann schon auch zu fatalen Konsequenzen und auch ja, Brüchen in einer Freundschaft führen oder zumindest schwierig, das dann zu handeln, da wieder rauszukommen.
Ja, und dann will ich natürlich auch noch gleich wissen, wie gefährlich ist denn überhaupt ein Handy?
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Wie gefährlich ist so ein Handy eigentlich? Wenn ich zum Beispiel in die Arbeit radel, fällt mir immer wieder auf, dass manche Leute so konzentriert auf ihr Handy sind, dass sie vom Verkehr gar nichts mehr mitbekommen. Sarah Diefenbach von der LMU München forscht schon seit langem über das Thema Mensch-Technik-Interaktion. Ja, sagen Sie mal, wie gefährlich ist denn so ein Smartphone jetzt eigentlich für die Gesundheit?
Ja, also ich kenne jetzt gerade keine genauen Zahlen, aber den Begriff des Smombies, des Smartphone-Zombies gibt es ja schon etwas länger. Es gibt ja auch schon Städte, die Fußbodenampeln installieren, damit man eben da die wichtigen Signale sendet, wo die Leute eher hingucken. Und dieses Verkehrsgefahren, das ist, denke ich, was jeder aus eigener Erfahrung eigentlich bestätigen kann, dass man es schon teilweise ja einem Parcours irgendwie ähnelt, wenn man versucht, sich zwischen Menschen hindurch zu bewegen, die eben alle vom Smartphone gebannt sind und ja damit sich selbst und andere in Gefahr bringen. Aber ich muss sagen, da kann ich mich ja auch gar nicht ausschließen. Es passiert eben mal, dass man irgendwie schnell noch irgendwas nachschauen muss auf dem Weg und schon knapp dran ist und dann wird man zum Hindernis.
Mhm. Ja, aber wie ist es denn? Also eigentlich müsste man auch eine mega Zeitersparnis haben, oder? Weil man macht ja alles so unterwegs noch, da antworte ich noch schnell und da schreibe ich das noch und das habe ich dann auch schon erledigt und dann ist man zu Hause und hat eigentlich mega viel Zeit.
Ja, das genau, wollte ich gerade fragen, ob das dann irgendjemand bestätigen kann, dass man diese gesparten 2 Stunden am Tag rumsitzt und ganz viel Zeit hat. Also ich glaube wirklich, man überschätzt da oft diese Multitasking-Fähigkeiten. Das ist jetzt auch eigentlich wieder ein gutes Beispiel mit dem Umhergehen, weil die Leute, die eben unterwegs am Smartphone was machen, die gehen ja auch ganz langsam. Das kann man ja auch schon richtig sehen, dass es da ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Und also ob es da nicht schneller wäre, mal kurz stehen zu bleiben, zu machen, was man wirklich machen muss, ist so die andere Frage. Und auch eben mit diesem immer alles unterwegs, für einzelne Dinge ist es sicher praktisch, aber ich glaube, man halst sich auch wieder viele Dinge auf, die man sonst vielleicht gar nicht unbedingt noch machen würde. Also muss man sich die Bilanz mal genauer ansehen.
Mhm. Dann gibt es ja noch so Menschen, so Smartphone-Verweigerer, da kenne ich auch ein paar, oder Fernsehverweigerer und sowas. Eigentlich müssten die dann doch total glücklich sein, oder?
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass viele Effekte ja in der sozialen Dynamik eigentlich entstehen. Also das heißt, wenn man heute das Smartphone oder das Internet verweigert, da kann man an vielen Bereichen des Alltags gar nicht mehr teilhaben. Was ich auch schade finde, auch zum Beispiel, dass viele Organisationen sich nur noch auf Facebook präsentieren und ich bin jetzt nicht bei Facebook, ich habe dann da gar keine Möglichkeit, mich da zu informieren. Aber gerade deshalb, weil es eben in so viele Teile reinreicht, kann man jetzt nicht sagen, dass man dann automatisch glücklich ist, wenn man sich dem verschließt. Ich meine, noch dazu wäre das auch sowieso nicht meine Botschaft, dass ich sage, Smartphone weg und man ist glücklich. Ich finde es generell, die Technik eröffnet ja auch viel. Nur man muss eben ein bisschen mehr lernen, wie man damit umgehen kann und wie man sie nutzen kann, sodass sie einem gut tut.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Wer ständig auf sein Handy guckt, der kriegt vom richtigen Leben nicht mehr viel mit. Sarah Diefenbach ist Professorin an der LMU in München und forscht schon länger zu dem Thema. Eigentlich müssten sie ja mit gutem Beispiel vorangehen. Sie haben vorhin schon erzählt, zum Beispiel sind sie nicht bei Facebook. Wie schaut es aus mit Twitter, Instagram, WhatsApp?
Also WhatsApp nutze ich schon. Das ist ja auch jetzt eigentlich nichts, wo man sich der Öffentlichkeit präsentiert, sondern eher direkt einfach mit seinen Kontakten kommuniziert. Instagram auch nicht, Twitter auch nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das muss man verweigern oder so, keineswegs. Es hat sich nur für mich persönlich jetzt nicht der Gewinn bis jetzt erschlossen.
Ja. Okay, und wie lange nutzen Sie zum Beispiel Ihr Smartphone? Wann nehmen Sie es zum ersten Mal zur Hand? Wahrscheinlich nicht mit dem Wecker, sondern...
Nee, nicht mit dem Wecker. ich muss sagen, morgens, also so in dem Moment, wo ich eigentlich, also meine E-Mails, die checke ich klassisch über meinen Computer, die kommen gar nicht auf mein Smartphone, aber in dem Moment checke ich es schon mal auch zu sehen, ob irgendwie jemand angerufen hat oder manchmal gibt es auch wichtige Nachrichten von meinen Mitarbeitern, komme später, hab's nicht geschafft oder doch, also so morgens irgendwann schon, aber gerade am Wochenende passiert es schon auch mal, dass es dann irgendwann mittags ist. Also weil, wenn ich da keine Verpflichtung spüre.
Okay, jetzt müssen wir trotzdem ein paar Tipps geben. Wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt überall angemeldet, ich bin bei Twitter angemeldet und bei Facebook und bei WhatsApp und bei Instagram, aber irgendwie ist mir das doch zu viel. Was kann ich vielleicht, gibt es so Kleinigkeiten, die man erstmal ändern kann, wo man gucken kann?
Ja, also was Naheliegendes ist eigentlich, dass man einfach mal seinen Alltag durchleuchtet und schaut, wie sieht es denn aus, wie oft interagiere ich mit Technik, in sozialen Netzen und sich da überlegt, sind das denn jetzt alles gute Momente, welches sind Momente, auf die ich eher verzichten könnte und da sich auch überlegen, wie oft will ich das denn wirklich machen, reicht es vielleicht einmal am Tag, auf Facebook einen Besuch abzustatten. Und man, was vielleicht noch interessant ist in Bezug auf soziale Netze, sich einfach ein bisschen noch bewusster auch zu machen, das, was man da sieht, sind ja auch immer selektive Ausschnitte aus dem Leben anderer. Also es gibt eine schöne Studie, die eben heißt, they are happier and are having better lives than I have. Also man hat eben immer den Eindruck, allen anderen geht's besser, alle haben so ein super aufregendes, tolles Leben und sehen auch noch super gut aus. Und es ist natürlich ein Effekt davon, dass jeder optimiert und die beste Version sozusagen und die aufregendste des eigenen Lebens darstellt. Und sich da auch ein bisschen von zu distanzieren, entspannter heranzugehen, das, denke ich, kann auch noch helfen, dass man da nicht in diesen Wettbewerb reingerät.
Da gibt es ja auch öfter mal so Bilderstrecken, dass man sieht, wie die Fotos eigentlich aussehen und wie sie dann bearbeitet aussehen. Also glaube ich, das ist auch nicht schlechter, mal sich Gedanken drüber zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dass man generell Fotos bearbeitet oder dass man sich eher schöne Fotos von sich zu Hause auch aufhängt als hässliche Fotos, ist ja total nachvollziehbar. Man sollte das eben nur einfach im Hinterkopf haben, dass das, was man, mit dem man da konfrontiert wird, dass das eben ein bestimmter Ausschnitt ist und nicht den Durchschnittstag oder den Mensch, der dahinter steht, repräsentiert.
Und gleich will ich natürlich noch ein paar Tipps hören, hier bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio, Einfach Leben.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon so lange mit dem Thema. Vielleicht können Sie noch so ein bisschen einen kleinen Ausblick wagen. Jetzt gibt es ja bald so Virtual Reality Brillen und 360 Grad Fotografien, wo man eigentlich gar nicht mehr rausgehen muss. Man ist ja irgendwie mittendrin. Wo führt das Ganze noch hin?
Ja, das ist spannend, wo es noch hinführt. Also ich finde auch diese Möglichkeiten, die sich immer weiterentwickeln, gerade auch virtuelle Realität, das ist schon sehr beeindruckend, wie einen das auch einnehmen kann. Trotzdem würde ich jetzt sagen, dass wir auch gerade noch sehr gefordert sind, also mit den ganzen kleinen Herausforderungen eigentlich klarzukommen. Und ich denke jetzt auch nicht, dass nur weil es virtuelle Realität in größerem Ausmaß gibt, es morgen keine Smartphones oder keine sozialen Netze mehr geben wird. Also so die grundlegenden Bedürfnisse, die wir haben, uns irgendwie zu vernetzen, auszutauschen und da auch Anerkennung zu finden, die bleiben bestehen. Das sind so psychologische Grundbedürfnisse, kann man sagen. Und von daher denke ich, dass es jetzt hinsichtlich dieser Gefahren oder auch Tipps, was man machen kann, um gut auf sich zu achten, dass es da keine ganz grundlegende Umwälzung gibt, auch wenn vielleicht die Dimensionen nochmal andere sein werden.
Okay, vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung, vielleicht am Schluss so drei Tipps, wenn Sie sagen, man merkt selber, man hat ein bisschen viel zu tun im Internet oder mit dem Internet oder mit dem Smartphone. So vielleicht so drei Sachen, die man mal kurz sich angucken könnte.
Zum Beispiel ein Tipp, passend zum Sommer, passend zur Urlaubszeit, sich wirklich mal überlegen, wenn ich am Urlaubsort bin, muss ich mich gleich ins WLAN einwählen oder gönne ich mir wirklich auch mal die Erholung, dem Gehirn das Abschalten. Dann sich auch bei Momenten, die man hat, überlegen, ist das jetzt was ich wirklich teilen, was ich posten muss, will ich mich davon abhängig machen, ob es ein guter Moment ist, ob ich Likes dafür bekomme von anderen oder wird der Moment vielleicht noch schöner, wenn ich ihn für mich behalte. Das sind solche kleinen Fragen, die man sich einfach stellen kann. Oder eben, vom Wecker habe ich schon gesprochen, dass man sich vielleicht, also ich habe einen Lichtwecker, ich finde das eine sehr angenehme Möglichkeit, um in den Tag zu kommen und sich dann bewusst zu überlegen, wann will ich sozusagen das erste Mal aufs Smartphone schauen. Heißt auch, zu überlegen, wann will ich es denn immer dabei haben? Also manchmal will man vielleicht wirklich runterkommen, Spaziergang machen und es gibt jetzt keinen Grund, warum man unbedingt mit jemand kommunizieren müsste. Und damit eröffnet man sich ja auch Raum für Kreativität. Also diese Leerräume im Alltag sind wirklich wichtig, um auf neue Gedanken zu kommen, um Ideen zu haben. Und wenn man eben ständig in diesem Konsummodus ist, dass man sich Inhalten aussetzt und dann verhindert man eigentlich, dass man kreativ werden kann oder auch sich neue Ideen, neue Gedanken, Verbindungen ergeben.
Wunderbar, vielen Dank für die vielen Tipps. Dann mal gucken, ob man das auch so umsetzen kann. Und vielleicht sehen wir uns ja in 10 Jahren wieder und schauen, wie es dann ausschaut.
Ja, gerne. Vielen Dank auch.
Und wer sich noch etwas tiefer mit dem Thema beschäftigen will, das geht auch mit dem Buch von Sarah Diefenbach, Digitale Depression, wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern. Wer aber schon etwas tiefer in die Handyabhängigkeit gerutscht ist, der sollte sich an eine Fachstelle wenden, zum Beispiel an die Caritas. Darum geht's gleich hier bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Vor allem Jugendliche ziehen oft die virtuelle Welt der Echten vor. Aber auch Erwachsene starren immer öfter auf ihr Handy und verpassen vielleicht gerade, was im richtigen Leben vor sich geht. Die Caritas im Erzbistum München und Freising bietet Hilfe an und holt die Betroffenen da ab, wo sie am besten erreichen, nämlich online. In einem YouTube-Video gibt die Beraterin Juliane Konrad von der Caritas Garmisch-Partenkirchen Tipps gegen Computersucht und Online-Abhängigkeit.
Geht schon los? Moment, nur noch den Bonuspunkt. Kennt ihr das auch? Nur noch kurz fertig spielen und dann bleibt alles andere liegen? Wenn ja, dann habe ich jetzt 5 Tipps für euch zum Thema Computersucht.
Da stellt sich natürlich als erstes die Frage, wo beginnt eigentlich eine Computer-, Online- oder Handysucht? Pauschal kann man das gar nicht sagen, doch es gibt typische Anzeichen, so Sven Frisch, der Leiter der Fachambulanz für junge Suchtkranke im Erzbistum.
Wenn es so eine Art Toleranzentwicklung gibt, das heißt, es wird immer mehr Zeit am Handy verbracht. Ein wichtiges Kriterium ist auch, dass man zugunsten dieser Zeit, die man am Handy verbringt, andere Dinge vernachlässigt. Hobbys, Schule, Studium und auch, wenn man es verheimlicht.
Das Schwierigste ist, erst einmal ein Problembewusstsein bei den Betroffenen zu schaffen, so Frisch. Denn viele denken, ihr Leben wäre leer ohne Computer und Handy. Doch letztendlich ist jeder froh, der das Angebot der Caritas in Anspruch genommen hat.
Das ist zwangsläufig so. Ihm wird es ab einem bestimmten Zeitpunkt definitiv besser gehen. Sie kommen zunächst hierher und im Laufe der Wochen, wo Sie hier sind, im Laufe der Arbeit, entsteht einfach eine Einstellungsänderung. Zu dieser Erkenntnis kommen glücklicherweise dann alle.
Eltern rät der Experte, selbst ein gutes Vorbild zu sein und auch das eigene Handy öfter mal wegzulegen. Auch feste Regeln helfen. Beim Abendessen kein Smartphone oder nach 21 Uhr kein WLAN. Doch es geht nicht um Verbote, sagt auch Juliane in ihrem YouTube-Video.
Es geht nicht darum, was loszuwerden, sondern vielmehr darum, etwas wiederzufinden. Frag dich, was dir offline wichtig ist und konzentrier dich darauf. Weniger am Rechner zu sitzen heißt ja nicht, dass du den PC ausmachst und dann einfach nur rumsitzt, sondern es gibt eine Menge, was du tun kannst, eine Menge Dinge, die du halt einfach nur vernachlässigt hast.
Ausgehen, Freunde treffen, Sport machen. Alles, was einem Spaß macht. In der echten Welt. Offline. Lydia Jäger, katholische Redaktion.
Hilfe und Infos zur Suchtberatung der Caritas gibt's auf caritas-münchen.de und dort gibt's auch einen anonymen Online-Chat.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen.